Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Power Brains, der nagelneue Podcast, der eure Gehirnzellen aufs nächste Level katapultieren und euch mit feinstem Wissen rund um das Thema Sporternährung versorgen wird. Aber natürlich schmeißen wir hier nicht nur mit Fakten um uns, das soll ja keine Uni-Vorlesung werden. Das Besondere an diesem Podcast, wir haben die größten, die besten, die schlauesten Sportler und Sportlerinnen am Start, die sich unserem gefürchteten Quiz stellen müssen. Natürlich gibt es aber auch die ein oder andere Anekdote und selbstverständlich eine Menge Insights von unseren Gästen. Und Leute, jetzt kommt eigentlich das Beste an der ganzen Sache. Ihr könnt auch Teil dieses Podcasts sein. Ihr könnt natürlich mitraten und euch selbst challengen. Ihr könnt aber auch eure Ideen für die ultimativen Quizfragen rund um das Thema Sporternährung beisteuern. Wie das funktioniert, dazu später mehr. So, da das hier aber unsere allererste Folge ever ist, erzähle ich euch erstmal ganz kurz, was soll das hier überhaupt? Was machen wir in diesem Podcast? Wie funktioniert das? Wir starten immer mit einem kleinen Warm-up. Das heißt, wir wollen unseren Spieler bzw. unsere Spielerin erstmal so richtig kennenlernen und natürlich auch schon mal so ein bisschen vorfühlen, wie fit sind die denn eigentlich beim Thema Sporternährung? Dann geht's weiter mit unserem Workout. Das besteht aus drei verschiedenen Quiz-Elementen mit jeweils zwei Runden. Im ersten Quiz, dem Start, fangen wir erstmal ganz easy an, ein bisschen reinkommen. Da müssen die SpielerInnen versuchen zu erraten, ob eine von mir aufgestellte Behauptung wahr oder falsch ist. Weiter geht's mit Quiz Nummer 2, der Halbzeit. Hier verwandle ich mich dann mal schnell in Günther Jauch und wir spielen quasi so ein bisschen Wer wird Millionär? Und zum Schluss wird es dann im dritten Quiz auf der sogenannten Zielgeraden nochmal richtig anstrengend, denn da muss die richtige Antwort geschätzt werden. So, und was wäre ein Quiz ohne Siegerehrung? Richtig, kein ehrliches Spiel. Deshalb verkünde ich abschließend in unserem Cooldown den erzielten Punktestand. Insgesamt gibt es maximal 24 Punkte zu holen und vom Gewinn könnt auch ihr profitieren, denn das Powerbrain der Folge erspielt für euch einen Powerbar-Gutschein. Die Höhe hängt natürlich von der erzielten Punktzahl ab. Außerdem gehen die Punkte dann auch direkt in unseren Sammeltopf, denn am Ende der Staffel wird Powerbar nochmal ein schönes Sümmchen spenden. So, das war jetzt erstmal viel. Ihr werdet aber sehen, wenn wir gleich den ersten Gast dazu holen und reinstarten, so schwierig ist das alles gar nicht. Tatsächlich sogar ganz logisch. So. Bevor es jetzt gleich richtig heiß wird, stelle ich mich vielleicht auch noch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Daniel Herzog, ich bin Moderator und Reporter aus München. Im normalen Leben arbeite ich bei The Zone und bin hauptsächlich in den Fußballstadien der Republik unterwegs. Berichte hauptsächlich von der Bundesliga und der Champions League. Außerdem bin ich leidenschaftlicher Läufer. Ziel für dieses Jahr, Ultramarathon. Bin gespannt, ob das funktioniert. Also sagen wir mal, ich kenne mich so ein bisschen mit Sport aus, bin aber ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass ich hier nur die Fragen stellen muss und die Antworten von den Profis kommen. Und außerdem hoffe ich durch diesen Podcast endlich in puncto Ernährung ein bisschen was dazu zu lernen, denn das ist so meine absolute Achillesferse. So, jetzt aber wirklich genug dieser langen Vorrede. Wir kommen zu unserem allerersten Gast und ich hätte mir wirklich keinen besseren vorstellen können für diese erste Folge, denn er ist eine absolute Triathlon-Legende. Er hat den Ironman auf Hawaii gewonnen, zweimal den Weltmeistertitel über die 70.3-Distanz in Las Vegas, dreimal Europameister in Frankfurt. Er ist der König von Buschhütten, der German Überbiker. Herzlich willkommen unserem allerersten Gast bei Powerbrains, Sebastian Sebi Kienle. Sebi, ich freue mich unfassbar, dass du heute hier bist. Wenn man das alles nochmal hört, ist schon schön, ne?
Ja, doch.
kann man nicht
aber
verneinen.
Vor allen Dingen in der Einleitung die Klügsten.
Ja, ja, die schlauesten.
Mal schauen, ja.
Da gehe ich schwer von aus. Bist du dir dieser großen Ehre und gleichzeitig natürlich auch Verantwortung bewusst, unser erster Gast zu sein bei Powerbrains?
Ja, ich habe ja vorher schon mal so ein bisschen gehört, was die weitere Setlist so hergibt. Und da muss ich sagen, illustre Gesellschaft. Dementsprechend, ja, absolut ist cool, als Erster hier zu sein. Und hoffentlich dann vielleicht mal eine kleine Benchmark im Quiz zu setzen.
Du kannst die Messlatte setzen. Und Sebi, das Schöne bei uns beiden ist ja eigentlich, wir können da ja eigentlich auch so schwätzen. Ne? Der hätte mal uns auch verstehen. Oder? Kannst du noch Dialekt? Schon.
Ah, natürlich.
Natürlich, sagt er. Ja, Hintergrund, Sebi aus Mühlacker, ja, ich aus Bretten, in Bretten geboren und du tatsächlich, Sebi, beim ruhmreichen TV Bretten deine Triathlon-Karriere damals begonnen, ne?
Ja, absolut. Und die lustige Geschichte dahinter ist eigentlich, dass heute ich so ein bisschen der Coach bin von Nils Lorenz. Mhm. Sein Vater war so einer der absoluten Top-Athleten vom TV Bretten damals, ja, wo ich so 16, 17 war. Und sein Opa, mein erster Coach. Also okay. Haben wir da echt einen Kreis geschlossen. Und ja, der TV Bretten war wirklich ein absoluter Hotspot für Triathlon damals, ja.
Ja, Und er hat einen, zumindest einen, hervorgebracht, der mir jetzt gerade gegenüber sitzt, der ja eine sehr, sehr interessante Geschichte hat, auf die wir jetzt erstmal ein bisschen näher eingehen. Wir lernen dich noch besser kennen, Sebi, in unserem Warm-up.
Warm-up.
Und Sebi, die erste und eigentlich auch wichtigste Frage: Wie geht's dir aktuell?
Verdammt gut. Also muss ich wirklich sagen, ich habe heute schon ein kleines bisschen gesportelt. Und nein, also mir geht's wirklich gut. Ich bin echt happy und ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, ich habe Ende letzten Jahres, 2023, meine Karriere beendet als professioneller Triathlet. Mhm. Und ja, das hat 30 Jahre mein Leben bestimmt und ich kenne nicht wenig, die da schon ja vielleicht ein bisschen Probleme gehabt hätten. Aber ja, ich habe einfach schnell gute Wege gefunden, mich weiterhin sportlich auszutoben, aber Wege, die mir genug Platz lassen, einfach ja für Familie, für andere Sachen. Also ja, happy.
Du warst ja quasi 2023 auf großer Abschiedstournee, ja, also von Israel, ich glaube, das war noch 22 sogar, Israel, Neuseeland, letztes Mal Challenge Rot, Norseman in Norwegen, dann Mexiko zum Schluss, letztes Rennen. Das alles hat der liebe Kollege René Domke, liebe Grüße, mit der Kamera auch begleitet. Gibt eine Doku, Discontinued heißt die. Wie war es für dich, auf dieser Abschiedstournee zu sein und wirklich zu wissen, ey, das sind wirklich meine letzten Rennen?
Ja, total interessant, kann man sagen, weil es gab durchaus Situationen und Rennen, da hat sich alles wie immer angefühlt. Ja, also das war einfach dieselbe Routine und Da war jetzt nicht irgendwie der Gedanke im Kopf, oh, das ist jetzt das letzte Rennen in Frankreich in deiner Karriere oder deine letzte Mitteldistanz oder wie auch immer. Und dann gab es wirklich so Momente, in denen du ja wirklich realisiert hast, so okay, hey, das ist jetzt tatsächlich einfach danach ist finito, ja. Und deswegen, das ganze Jahr war wirklich hoch und tief, sowohl sportlich als auch emotional, und aber total, total schön. Und für mich, klar, hätte ich mir hier und da vielleicht ist sportlich noch ein bisschen erfolgreicher gewünscht, das muss ich schon klar auch so sagen. Also es war jetzt, ich wollte die Abschiedstournee jetzt nicht so gestalten, dass ich einfach immer nur noch High Five mache und
der Winke-Onkel sein.
Ja, genau. Nee, das war jetzt eigentlich nicht so das Ziel davon. Aber gleichzeitig, es war ein interessanter Prozess und eigentlich hat es genau den Sinn erfüllt, den es auch hatte. Ja. Also ohne es zu wissen, habe ich da, glaube ich, relativ viel richtig gemacht. Also wo ich das alles geplant hatte mit irgendwie den letzten 2 Jahren und dann eben jetzt dem finalen Jahr 2023, war mir gar nicht bewusst, wie wichtig das am Schluss für mich ist, um ja Abschied zu nehmen, loszulassen von dem Sport. Ja.
Du hast nämlich gerade auch das Wort Prozess in den Mund genommen. Es gibt ja auch ein Buch, das hast du auch mit René zusammen gemacht, das kann man kaufen. Das heißt Let Go Now. Also quasi loslassen, um für was Neues wirklich bereit zu sein, um was Neues beginnen zu können. Wie wichtig ist das?
Ja.
Kannst du denn loslassen wirklich?
Ja, ich glaube, ich habe es insofern losgelassen, wie es sinnvoll ist. Ja? Also ich bin ja immer noch mit dem Sport irgendwo verbunden. Aber eben einfach nicht so, dass es mich eben auffrisst, ja. Und irgendwann hat der Sport mich schon voll und ganz, ja, verspeist, kann man sagen. Also alles, was du den ganzen lieben langen Tag machst, machst du immer mit dem Hintergedanken irgendwie, wie wirkt sich das auf deine sportliche Leistung aus? Und klar kann man sagen, du machst den ganzen Tag das, was dir was bedeutet und was du liebst, aber andersrum ist es eben auch einfach so, dass der Sport alles andere irgendwann verdrängt, ja. Und dann bist du immer mehr abhängig davon, dass dann auch was Zählbares dabei rauskommt für dich, ja. Und das ist schon, ja, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Und am Schluss war es nicht immer nur so, dass es ein Quell von Freude war und dementsprechend schon wichtig, da loslassen zu können, ja. Und vor allen Dingen auch, du definierst dich natürlich immer mehr über den Sport als Mensch. Und das ist eben auch was total Wichtiges, das davon irgendwie Abschied zu nehmen und loslassen zu können, dass du eben das nicht glaubst, dass du nur den einen Weg hast, dich irgendwie als Mensch ja, zu definieren und dass es nicht das Einzigste ist, was dich ausmacht, ja.
Ich habe jetzt in meinem Berufsleben sehr viel mit Fußballern zu tun. Wenn die Karriere beenden, dann passiert häufig Folgendes, dass der Bauch so ein bisschen dicker wird. Wenn ich jetzt hier rüber gucke bei dir, also diese Gefahr, die kann gar nicht bei dir bestehen, oder? Also ernährst du dich noch, nicht genauso, aber du achtest wahrscheinlich schon noch drauf, oder?
Ja, also ich achte drauf, aber anders. Also zum Beispiel während meiner Triathlon-Karriere, was mir immer klar war, dass das Gewicht für mich eine relativ wichtige Rolle spielt. Ja. Also mein natürliches Wohlfühlgewicht, fit, sind ungefähr so 77 Kilo. Mhm. Ja. Aber ich wusste halt, um jetzt bei einem Rennen wie Hawaii, was sehr heiß ist, wo auch im Laufen einfach sehr viel gefragt ist, da spielt wirklich das Gewicht eine sehr wichtige Rolle. Und da war mir klar, ich muss immer so Richtung 72 oder am besten noch ein kleines bisschen drunter sein. Und das ist jetzt auch ganz angenehm, dass das jetzt halt nicht mehr so ist, genau.
Ich glaube, es gibt wenige Sportler, die in Sachen Sporternährung so fit sein müssen wie Triathleten, oder? Also würdest du dich selber als Nutrition-Experte bezeichnen?
Das werden wir dann rausfinden. aber ja, also ich glaube, ganz generell bist du als Triathlet immer zu einem großen Teil Autodidakt und musst viele Sachen selber wissen, dir selber beibringen oder zumindest mal genug zu wissen, um Informationen sauber aufnehmen und verarbeiten zu können. Also das heißt nicht, dass du alles wissen musst und überall Experte sein musst, aber wenn du mit einem Experte sprichst, dann musst du halt für dich die Sachen rauspicken, die halt funktionieren und wichtig sind. Im Triathlon ist dann, glaube ich, schon das allgemeine Wissen über Ernährung relativ gut, zumindest mal im Profibereich. Ja.
Also ich würde sagen, die Voraussetzungen sind auf jeden Fall da, dass du jetzt gleich gut abschneiden wirst bei unserem Quiz. Und wie bei einem Rennen geht man am Anfang an den Start und das machen wir jetzt auch.
Start.
Unser Start. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir fangen easy an. Ja, du musst eigentlich nur sagen, ist das, was ich sage, wahr oder falsch? Und wenn du richtig liegst, dann gibt es dafür 2 Punkte. Wir fangen an mit Frage Nummer 1. Es geht um Mikronährstoffe. Das ist jetzt noch nicht die Frage, aber mich würde interessieren, was hast du gemacht, wenn du Muskelkrämpfe hattest früher? Oder auch heute noch?
Also jedenfalls kein Magnesium genommen, weil Magnesium ist immer lustig, wenn ich die Werbung höre gegen Wadenkrämpfe in der Nacht, pipapo. Und das erfährt ja jetzt gerade auch wieder so einen interessanten Aufschwung und Trend. Magnesium ist eins von den Mineralien, die man immer in einem Kontext sehen muss. Also bei Krämpfen spielt vor allen Dingen das Verhältnis zwischen Magnesium und Kalium eine Rolle und vor allen Dingen auch eine relativ langfristige Aufnahme. Also einmal Magnesium nehmen, irgendwie einen Krampf zu bekommen, dann Magnesium zu nehmen, dann geht der Krampf weg.
Also sehr dann, schön, ne?
Ja, ich meine, auch in der Sporternährung gibt es natürlich einen Placebo-Effekt. Ja, das ist ganz klar. Also wenn du halt was Süßes schmeckst, dann hat das auch schon einen Effekt, selbst wenn da gar kein Zucker drin ist. Also das gibt's alles, aber wie gesagt, also das, was tatsächlich, sag ich mal, sportwissenschaftlich einigermaßen gut untersucht ist, ist was relativ Saures, also so Gurkensaft oder sowas, Pickle Juice, die Amis sagen, das ist tatsächlich was verhältnismäßig schnell funktionieren kann, aber auch nicht immer. Am Schluss ist ein Krampf einfach eine Überlastung. Ja? Also du musst einfach besser trainieren, aber in dem Moment ist oft eher dann ein anderer Faktor, also zum Beispiel generell besser hydrieren. Ja? Also Dehydrierung kann schon auch zu Krämpfen führen. Natrium wiederum ist so eine Sache, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn du Krämpfe kriegst aufgrund von Natriummangel, dann bist du eigentlich kurz vorm Sterben, weil dann müsstest du global Krämpfe kriegen, also in jedem Muskel. Ja. Also deswegen, ja, genau. Am Schluss gut hydrieren, gut trainieren vor allen Dingen. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste. Dann eben, man kann so ein bisschen mit so sauer, scharfen Sachen experimentieren. Das kann funktionieren, ja.
Jetzt ist im Prinzip was eingetroffen, was ich so gar nicht wollte, aber du hast eigentlich schon die Antwort auf eine Frage gegeben, die ich noch gar nicht gestellt habe. Also es ist sensationell. Tatsächlich, meine Behauptung wäre nämlich gewesen, Magnesiummangel ist die häufigste Ursache von Muskelkrämpfen. Ist diese Aussage wahr oder falsch?
Ist falsch.
Und das ist richtig.
Boom! 2 Punkte.
Ja, und die Antwort, wie gesagt, die Erklärung dazu, die hast du gerade eh schon gegeben. Deshalb müssen wir da gar nicht mehr so viel dazu verlieren. Du hast genau gesagt, also vor allem ist nicht endgültig geklärt, woher es kommt, aber Flüssigkeits- und Natriummangel, das ist eben ja die häufigste Ursache.
Was, glaube ich, ganz generell wichtig ist, was die Versorgung mit Mineralstoffen angeht. Ich schaue schon auch, dass wenn ich zum Beispiel in Hawaii war oder so, dass ich einfach nicht einfach zum Beispiel Wasser im Supermarkt so pur trinke. Was viele zum Beispiel vergessen ist, wenn man in den USA so Kanisterwasser kauft, und das machen viele Europäer eben, weil das Leitungswasser in den USA teilweise extrem stark geklort ist, und ich vertraue nicht in jedem Hotel oder Airbnb auf das Leitungswasser da. Deswegen leider ist es so, dass man da halt ja Flaschenwasser oder Kanisterwasser kauft. Es gibt da verschiedene Arten von Wasser, und ich kann da an der Stelle nur als Pro-Tipp empfehlen, schaut euch mal das Wasser an und kauft bitte kein destilliertes Wasser, weil das ist eben ein Wasser, was relativ häufig da als Trinkwasser tatsächlich verkauft wird, und das ist dann tatsächlich so, dass es Mineralstoffe ausschwemmen kann. Also ich sehe hier auf dem Tisch, gibt so ein kleines Röhrchen mit so Mineralstoff-Tabletten. Das habe ich immer ganz gern gemacht, dass ich einfach in mein normales Wasser immer eben so ein 5 Electrolytes, eine halbe Tablette reingeworfen habe, dass einfach so die Mineralstoffversorgung über 3-4 Wochen einfach gewährleistet ist. Ja, genau. Ja.
Was war für dich der schmerzhafteste oder vielleicht skurrilste Grund, warum du mal ein Rennen aufgeben musstest? Jetzt abgesehen von Muskelkrämpfen?
Ich muss ziemlich wenig Rennen aufgeben, ehrlich gesagt. Und von den Gründen war keiner skurril. Die waren alle traurig eigentlich. Also da gab es eigentlich keine skurrilen Sachen. Ja. Ich bin mal beim Rennen ganz, ganz am Anfang von meiner Karriere disqualifiziert worden, weil ich viel zu spät beim Start war. Das war ein Team-Event.
Okay.
Mir ist da wirklich die Düse gegangen, weil das Team natürlich irgendwie davon abhing, und die sind dann halt irgendwie zu viert gestartet, hätten zu fünf starten müssen. Ich war da ausnahmsweise der stärkste Schwimmer in dieser Gruppe, und dann bin ich halt, das Schwimmen hat im Fluss stattgefunden, und ich bin halt von der Seite reingesprungen, weil ich halt meine Argumentation, klar, die hat vielleicht ein bisschen gehinkt, aber mir war halt klar, ich bin mit Abstand der stärkste Schwimmer, ich hätte da die ganze Zeit halt Rücken mitschwimmen können. Das ändert an dem Ergebnis nichts, wenn ich da jetzt von der Seite reinspringe, und ich war halt zu spät dran, und das Kampfgericht hat es natürlich nicht ganz so gesehen.
Überraschenderweise haben sie es nicht so gesehen, ja.
Ja, genau. Ja, ich in dem Moment, wie gesagt, hat es vielleicht auch nicht ganz so gut funktioniert im Oberstübchen, was so das Gedankensammeln dazu anging, hätte ich vielleicht vorher mal abklären müssen. Aber ja, das ist, war vielleicht eher ein skurriler Grund, warum es mal nicht geklappt hat. Ja. Ja.
Das Oberstübchen funktioniert bisher in unserem Quiz sehr gut. Erste Frage, maximale Punktzahl 2. Frage Nummer 2, es geht um Fettverbrennung. Ich behaupte, Nüchterntraining führt zu einer erhöhten Fettverbrennung.
Oh. Das ist jetzt schon eine verdammt interessante Frage, weil ich glaube, dass das zu dem Thema noch nicht mal eine endgültige, klare wissenschaftliche Einschätzung gibt. Also ganz generell ist es erstmal so, dass das Nüchterntraining ja deswegen gemacht wird, weil in der Nacht wird auch Glykogen verbrannt. Also das ist zum Beispiel auch schon mal eine der ganz interessanten Sachen, weil viele Menschen denken ja immer, okay, wenn ich quasi irgendwie ganz langsam trainiere, dann verbrenne ich nur Fett. Das ist immer ein Mischstoffwechsel, und auch in der Nacht, wenn du gar nicht trainierst oder vielleicht nur mal kurz trainierst, verbrennst du eben Glykogen. Ja. Mhm. Und das Nüchterntraining findet dann eben mit schon fast entleerten Glykogenspeichern statt, und dann fährt man eben zum Beispiel 1,5 Stunden Rad, so war das bei mir meistens auf dem Ergometer, und hat eben schon entleerte Glykogenspeicher. Und dadurch steigt dann die Fettoxidation natürlich erstmal an, ja, in dem Moment. Und die Idee ist natürlich schon so, dass du dann später im Rennen auch einen besseren Fettstoffwechsel hast, also früher mehr Fett verbrennst. Und es ist aber so, dass es durchaus auch Athleten gibt, bei denen das eigentlich überhaupt nicht richtig funktioniert und das nüchtern Training auch wirklich ein Boomerang ist. Also deswegen ist es so, tue ich mir mit der Antwort so ein bisschen schwer. Ich würde jetzt mal sagen, aus meiner Erfahrung raus ist es richtig. Mhm. Und bei mir hat es auch funktioniert, also auch messbar funktioniert. Also man kann das ja mit dann Atemgasanalyse quasi feststellen, wie dein Fettstoffwechsel sich entwickelt. Und da hat es funktioniert. Aber ich kenne eben auch Athleten, bei denen das nicht nur nicht funktioniert oder nicht in dem Umfang funktioniert, wie man sich das vorstellt, sondern das zum Beispiel auch negative Einflüsse hat auf den Hormonhaushalt. Also gerade zum Beispiel bei Athletinnen wäre ich sehr vorsichtig mit nüchternem Training. Also Cortisolausschüttung zum Beispiel durch nüchtern Training ist deutlich erhöht. Es gibt auch zum Beispiel Hinweise darauf, dass die Gefahr von Ermüdungsbrüchen steigt. Also wenn nüchtern Training, dann am besten tatsächlich auf dem Ergometer, wo man sehr kontrolliert trainieren kann, eine kontrollierte Umgebung gibt und die Belastung sehr gut gesteuert werden kann. Aber meine Antwort wäre jetzt erstmal ja.
Also, lange Erklärung, die natürlich auch total sinnvoll ist. Also, und ich habe zumindest schon mal jetzt nach zwei Fragen viel erreicht von dem, was ich mir für diesen Podcast vorgenommen habe. Ich lerne etwas und das dank dir, lieber Sebi. Ich verbrenne mir jetzt aber auch überhaupt nicht die Finger und gebe dir irgendeine Antwort. Denn diese Antwort, die kommt diesmal nicht von mir, sondern von unserem, von dem Nutrition-Experten schlechthin. Und zwar von Philipp Rauscher. Das ist der Mann, der hier für alle Fragen verantwortlich ist. Und der einfach so unfassbar viel Wissen über Sporternährung hat. Und deshalb heißen diese Einspieler, die wir jetzt gleich hören werden von Philipp, Wissensbooster. Und danach seid ihr auf jeden Fall schlauer.
Bin gespannt.
Jetzt wollen wir wissen, führt nüchtern Training zu einer erhöhten Fettverbrennung? Philipp, bitte.
Diese Aussage ist wahr. Ein lockeres Training auf nüchternen Magen kann die Fettverbrennung stark anregen. Durch den niedrigen Blutzuckerspiegel und das hormonelle Milieu am Morgen ist sowohl die Fettfreisetzung als auch die Fettverbrennung sehr aktiv. Allerdings sollte die Trainingsintensität sehr niedrig sein. Andernfalls kann ein nüchtern Training sogar eher nicht förderlich für eine Leistungsentwicklung sein.
Boom! Zwei Punkte.
Im Prinzip genau das, was du erklärt hast, oder?
Ja, also man muss sich immer überlegen, wie funktioniert denn eine Leistungsentwicklung, ja? Und das bedeutet immer, dass man dem Körper einen Reiz gibt, den er noch nicht kennt oder den er noch nicht ausreichend kennt. Das Problem ist nur, wenn wir ganz viele Reize übereinander stapeln, dann bricht das System zusammen. Mhm. Ja. Ich kenne tatsächlich Athleten, die auch aus Zeitmangel, ja, einfach weil es kaum anders geht, die trainieren morgens nüchtern und dann trainieren die halt Intervalle. Mhm. Und zwar also harte Intervalle, also eigentlich im V2-Bereich. Und das sind eben zwei Reize, die vertragen sich ganz schlecht. Also das ist genau das, was man absolut tunlichst lassen sollte. Ich habe zum Beispiel auch so eine Art Mischform mal gemacht, aber da sieht es dann zum Beispiel eben so aus, dass ich eine Stunde 20 oder so eben relativ locker gefahren bin, eben in meinem Fettstoffwechselbereich vorwiegend. Und dann habe ich angefangen, 90 Gramm Kohlenhydrate reinzuhauen pro eben Stunde und bin dann noch anderthalb Stunden weitergefahren und dann eben auch intensiver. Ja. Und dann hast du eben einen sehr, also quasi fast komplett leere Glykogenspeicher und dann auf den nüchternen Magen fängst du dann eben an mit deiner Original-Wettkampfernährung. Ja. War auch teilweise deutlich mehr wie die 90 Gramm pro Stunde. Und das ist dann wiederum was, das, mit dem kann man mal experimentieren. Aber wie gesagt, also ich glaube, die Erklärung ist soweit jedem klar. Nicht irgendwie verschiedenste Reize übereinander, sondern wenn Fettverbrennung, dann eben locker, nüchtern. Ansonsten ist natürlich auch so, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, für alle, die jetzt dann irgendwie im Trainingslager sind, lange Radtouren machen, Fett verbrennt immer auch im Feuer der Kohlenhydrate. Ja.
Ich würde sagen, also der Start war sehr erfolgreich. Für dich auf jeden Fall mit 4 Punkten und für uns alle auch, weil wir haben sehr viel gelernt. Also wir haben hier quasi eine kleine Vorlesung von dir bekommen in Sachen Ernährung. Finde ich aber super.
Ich wollte gerade sagen, wir wollten es doch eigentlich nicht so machen.
Ich finde das super, du machst es top. Okay, ich finde das toll. Wir machen weiter mit unserer Halbzeit.
Halbzeit.
Wer wird Millionär? Ja, kennen wir alle. Es gibt eine Frage, 4 Antwortmöglichkeiten. Wenn du eine richtige auswählst, dann bekommst du in dieser Runde 4 Punkte. Wenn du gar keine Ahnung hast, dann hast du die Möglichkeit, einen 50-50-Joker zu verwenden. Dann bekommst du aber für die richtige Antwort auch nur 2 anstatt von 4 Punkten. Es geht los mit Kohlenhydraten. Warum ist es während eines Triathlons, besonders beim Radfahren wichtig, genug Kohlenhydrate aufzunehmen? Das ist natürlich für den German Überbiker eine geschenkte Frage. Ich gebe dir trotzdem mal 4 Antwortmöglichkeiten. A, um den Blutzucker dauerhaft auf einem möglichst hohen Niveau zu halten. B, weil man während der langen Fahrt eh nichts anderes zu tun hat. C,
stimmt auch.
Stimmt auch, ne? C, um mit möglichst gut gefüllten Speichern in den Marathon zu starten. Oder D, um eine Superkompensation der Muskelspeicher zu erreichen. Gebt ihr nochmal die Antwortmöglichkeiten. Also warum braucht man Kohlenhydrate während des Radfahrens beim Triathlon? Um den Blutzucker dauerhaft auf einem möglichst hohen Niveau zu halten, weil man nicht nichts anderes zu tun hat. B, C, um mit möglichst gut gefülltem Speicher in den Marathon zu starten. Und D, um eine Superkompensation der Muskelspeicher zu erreichen.
Also ich finde die Antwort jetzt gar nicht mal so einfach, wie es vielleicht jetzt auf den ersten Blick scheint, weil... sowohl A, B und C ergeben.
Aber B gefällt dir schon am besten, ne? Hast du nichts anderes zu tun?
Es stimmt auch tatsächlich. Also jeder kennt das auch vorm Fernseher. Manchmal hast du einfach das Gefühl, du isst halt aus Langeweile. Ja. Und ich muss wirklich sagen, dass bei vielen von meinen Wettkämpfen, wenn du irgendwie was hast, woran du dich halt halten kannst, ja, was du irgendwie tun kannst, außer eben einfach zu treten, dann ist es schon nicht schlecht. Also so dieses Check your drinks, check your food, immer wieder, das finde ich schon wichtig. Und ich hatte bei meiner ersten Langdistanz, hatte ich mir tatsächlich auch noch einen Timer gestellt, ja, dass ich halt immer irgendwie so dran erinnert wurde nochmal, so okay, 15 Minuten sind um, neue Ladung Kohlenhydrate einfüllen. Das ist manchmal gar nicht so schlecht, sich da auch so dran zu klammern, ja, so das als Beschäftigung während dem Radfahren zu haben. Aber also C wäre jetzt meine Antwort. Aber es ist natürlich so, dass A und C irgendwo mit, also beide Sinn machen in dem Zusammenhang. Also den Blutzuckerspiegel halt stabil oder möglichst hoch zu halten, bedeutet eben die Speicher zu schonen, ja.
Aber du sagst trotzdem C?
C. Also letztendlich ist ja klar, du schaffst es so oder so nicht bei einer Langdistanz quasi den Speicher also zu füllen für das Laufen, ja, oder irgendwie voll zu halten. Also am Schluss ist der immer quasi fast leer. Aber es ist natürlich so, der Körper hält immer Glykogenspeicher zurück. Also du kannst deine Glykogenspeicher gar nicht komplett entleeren, das funktioniert gar nicht. Es ist halt so, dass der Körper natürlich immer weiter Leistung zurückfährt. Also kann man sich immer, finde ich, immer guter Vergleich mit dem Auto. Wenn du halt den Ferrari auf der Autobahn hast, ja, und das Ding hat 600 PS, aber du hast halt noch 4 Liter Sprit im Tank, da musst du halt einen Fuß vom Gas nehmen, weil sonst geht der Motor halt irgendwann aus, und genau das Gleiche macht der Körper halt quasi automatisch. Der nimmt halt einen Fuß vom Gas, wenn halt ein gewisses Limit erreicht ist, und du kannst es mit viel Training natürlich immer weiter pushen, dass du das halt den Tank immer weiter leer machen kannst. Jetzt meine Antwort wird schon wieder viel zu lang.
C. Du solltest wirklich drüber nachdenken. Du hast ja jetzt Zeit, so Uni-Vorlesungen wären wirklich genau dein Ding, glaube ich, ernährungstechnisch. Aber wir hören mal rein.
Klugscheißen.
Ja, aber ich meine, es ist ja vielleicht richtig. Wir hören mal rein, Philipp Rauscher.
Richtig ist C, um mit möglichst gut gefüllten Speichern in den Marathon starten zu können. Eine wichtige Strategie auf der Triathlon-Langdistanz ist es, beim Radfahren möglichst viele Kohlenhydrate zuzuführen, um die Entleerung der Muskelglykogenspeicher zu verzögern. Ziel ist es, mit möglichst gut gefüllten Speichern in den abschließenden Marathon starten zu können. Vor allem, weil es während dem Laufen deutlich schwieriger ist, Nahrung aufzunehmen und auch bei sich zu behalten. Daher ist die Verpflegung während des Radfahrens für die meisten Triathleten ein wichtiges Element der Versorgungsstrategie.
Boom! 4 Punkte.
Ja, Überraschenderweise wieder richtig, ja? Du hast ja vorher schon alles erklärt.
Was, glaube ich, nochmal ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, tatsächlich beim Laufen die gleiche Menge an Kohlenhydrate aufzunehmen wie beim Radfahren, ist absolut unmöglich. Ja. Also auch bei mir, obwohl ich ja auch einen gut trainierten Magen-Darm-Trakt habe und um die Ernährungswichtigkeit weiß, gerade am Schluss, ich schaffe es eigentlich kaum noch, sag ich mal, letzte Stunde im Rennen, obwohl es auch dann immer noch wichtig ist. Also man denkt ja immer so, okay, spielt jetzt keine Rolle mehr, sind nur noch 20 Minuten bis ins Ziel, aber dem ist eben überhaupt nicht so, weil ich habe ja, glaube ich, gerade schon so ein bisschen erklärt, der Körper nimmt eben den Fuß vom Gas, wenn ein gewisses Limit erreicht ist. Und solange du halt weiter nachfüllst, lässt der Körper auch den Fuß auf dem Gas. Also schon eben dieser süße Geschmack im Mund und so, das hilft schon. Was am Schluss zum Beispiel Sinn machen kann für die Leute, die wirklich beim Marathon, sag ich mal, noch 15 Minuten to go oder, sag ich mal, 4-5 Kilometer zu gehen, aber die können nichts mehr bei sich behalten, dann sind so Mouth Rinses, ja, also einfach den Mund ausspülen mit eben einem süßen Getränk. Das kann auch noch Sinn machen. Ja. Also das suggestiert dem Körper und dem Kopf einfach, okay, da kommt was nach. Kannst weiter einen Fuß auf dem Gas lassen, auch wenn nichts nachkommt. Ein ganz kleiner Teil davon wird auch über die Mundschleimhaut resorbiert, aber ja, das ist so ein Trick, den man noch anwenden kann.
Du merkst, ich klebe an deinen Lippen, weil es kommt wirklich nur sinnvolles Zeug raus. Das ist ja Wahnsinn, wirklich. Ich lerne wirklich sehr, sehr viel in diesem Podcast und genau das war mein Ziel. Wir waren jetzt während des Rennens, jetzt gehen wir mal nach dem Rennen, ja, um eine optimale Regeneration nach langen oder intensiven Trainingseinheiten oder auch Rennen, zu gewährleisten, sollten die Kohlenhydratspeicher nach Belastung schnellstmöglich wieder aufgefüllt werden. Frage: Wie hoch sollte die Kohlenhydratzufuhr unmittelbar nach der Belastung ausfallen, um die Erholungsphase bestmöglich einzuleiten? Antwort A: 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. B: 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. C: 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Oder D: 100 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
100 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Wie viel müsste man da essen? Na ja, gut.
So eine ganze Kellogg's Fabrik leerfressen. 100 Gramm wäre auf jeden Fall echt ziemlich geil. Ja, also 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind gut. Also meine Antwort B, jetzt kann ich nochmal so richtig schön ausholen und alles zu dem Thema erzählen. Wie viel haben wir eigentlich eine Deadline?
Nee.
Haben wir nicht?
Wie wetten das? Du kannst überziehen, so viel du willst. Das ist völlig egal. Hier, das ist ja die erste Folge. Du setzt die Benchmark, weißt du?
Alles klar. Dann haben die Hälfte hat schon abgeschaltet wahrscheinlich. Aber das ist natürlich mein absolutes Steckenpferd. Ja. Was eigentlich danach passiert, ist eigentlich fast, also im Training meistens ja noch wichtiger irgendwie wie alles andere. Und genau, zusätzlich zu den Kohlenhydraten ein bisschen Proteine wäre noch gut, am besten im Verhältnis 2:1. Und auch da ist ganz cool, gibt es ja ein schönes Produkt von Powerbar, was es schon fertig angemischt hat, was da auch eine total interessante Entwicklung war, so über die letzten Jahre. Es gibt halt so die Strategie Adapt or Recover. Also du kannst eben schneller regenerieren, zum Beispiel auch, wenn du so freie Radikalenfänger, also Vitamin A, C, E, irgendwelche sekundären Pflanzenstoffe und so weiter in deiner Ernährung direkt nach dem Training hast. Ja. Das Problem dabei ist, dass du halt eine gewisse Adaption unterbindest. Ja. Also du willst ja die Muskulatur einem gewissen Stress aussetzen und ihr dann die Chance geben, sich daran anzupassen. Ja. Mhm. Wenn du den Stress jetzt wegnimmst, es gibt auch ein paar andere Sachen, die dabei eine Rolle spielen, also zum Beispiel Eisbäder oder sowas, ja, dann unterbindest du ein Stückchen weit die Anpassung. Und deswegen ist halt das Produkt von Powerbar recht sinnvoll formuliert. Also es hat Magnesium drin, aber wenn das nicht bei Muskelkrämpfen unbedingt Krämpfe hilft. Hat. Genau, aber es ist halt wichtig, Mineralstoffe zu ersetzen nach dem Training. Proteine, Kohlenhydrate 2:1. Du hast außerdem halt Flüssigkeit, was halt auch wichtig ist. Ein bisschen Zink, was insofern wichtig ist, dass keine Adaptionsprozesse unterdrückt. Aber es das Immunsystem so ein bisschen stabilisiert und du hast eben so einen Open-Window-Effekt immer nach dem Training und das ist halt auch ein Faktor, warum man nach dem Training möglichst schnell eben auch wieder Kohlenhydrate zuführen sollte und so weiter, weil einfach das Immunsystem gedämpft ist, ja, und gerade wir kommen wieder darauf zurück, viele Leute sind im Trainingslager, ja. Die kommen zurück vom Radfahren und dann dauert es meistens noch ein bisschen, bis das Abendessen kommt. Und ich kenne mich da auch. Dann esse ich erst eigentlich nichts. Dann fange ich irgendwann an, irgendeinen Mist aus dem Kühlschrank zu futtern, der da halt so da ist. Ja, auch aus Langeweile. Und da ist halt echt gut, den Shake ready zu haben. Ja. Du kommst zurück, Shake, dann duschen und so weiter. Und dann ist auch nicht mehr so lang bis zum Abendessen. Und dein Blutzuckerspiegel ist halt konstant. Du hast nicht so einen Heißhunger. Ja.
Ich finde es so geil. Ja? Ich habe noch nicht mal in irgendeiner Form eine Antwort angenommen, habe noch nicht gesagt, das ist richtig oder falsch. Und du erklärst trotzdem schon deine Antwort, weil du so sicher bist, dass sie richtig ist. Und ich glaube, du hast gesagt, 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wir können ja mal schauen, ob das richtig ist.
Boom! 4 Punkte.
Ja, ich glaube, wir haben hier schon in der ersten Folge einen Endgegner gefunden. Ist natürlich richtig. Und du nimmst mir ein bisschen Arbeit ab, weil ich muss gar nichts erklären. Du hast alles genau erklärt. Ja, weiß gar nicht, was kann ich denn noch machen in diesem Podcast? Ich kann dich zum Beispiel
Erzähl
fragen.
Erzähl mal einen Witz.
Gab's mal ein Rennen, wo du im Ziel einfach nur zusammengebrochen bist? Das unfassbar härteste Rennen, was du jemals gemacht hast?
Ja, da gab's einige. Aber das Krasseste war mit Sicherheit meine erste Langdistanz. Mhm. Und da bin ich auch nie wieder hingekommen. Also erstes Mal rot. Ich habe direkt unter 8 Stunden gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin die erste Hälfte im Marathon noch als Führender. Also ich habe den 10 Jahre alten Rad-Weltbestleistung damals von Jürgen Zeck geknackt in dem Rennen. In meinem allerersten Rennen bin dann eine 1:16 über einen Halbmarathon angelaufen. Und dann.
Also jeder, der schon mal in irgendeiner Form einen Halbmarathon versucht hat zu laufen, das ist schnell.
Ja, vor allen Dingen nach 180 Grad.
Ja, eben. Und ein bisschen Fahrrad, ein bisschen
und
Schwimmen.
Es gab damals noch so eine, in dem Live-Ticker so Predicted End Time. Und die Predicted End Time hat mein Coach damals ausgedruckt dann für mich. Die Predicted End Time nach dem Halbmarathon waren irgendwie 7 Stunden 36. Also es wäre halt ein absoluter Fabel-Weltrekord gewesen, der auch heute noch wirklich gut aussehen würde. Ja, was danach dann passiert ist auf der zweiten Hälfte.
Was ist da passiert?
Ich erinnere mich nur noch rudimentär dran, aber ich kann mich dran erinnern, dass es echt schnell ging. Also Halbmarathon war noch okay, es hat schon ein bisschen wehgetan, aber Kilometer 25 war schon also absolute Todeszone. Ja. Ich weiß nicht, wie ich die letzten 17 Kilometer noch geschafft habe, aber ich bin dann im Ziel auch eben halt zusammengebrochen. Ja. Man steht da dann auch schnell wieder auf. Das Krasse war in dem Fall, dass ich tatsächlich so PTS-Symptome hatte, also so posttraumatische Stressstörung. Also so eine Woche danach war ich auch auf dem Weg, glaube ich, irgendwie zu einer Fernsehsendung oder so, wo ich eingeladen war. Ich war auf der Autobahn alleine im Auto und also ich habe einen kompletten Nervenzusammenbruch quasi im Auto gehabt. Ja. Also ich habe angefangen zu weinen aus dem Nichts heraus. Also es war alles in Ordnung, mir ging es gut. Mhm. Und dann auf einmal habe ich angefangen zu zittern und zwar wirklich so, dass ich Angst hatte, dass ich einen Unfall baue. Ich musste auf den Standstreifen fahren, habe erstmal halt ein bisschen durchgeatmet, bin dann weitergefahren auf den Parkplatz und ja, also es war wirklich krass. Dann habe ich meinen Papa angerufen, der ist auch Psychologe und habe ihm so die Symptomatik erklärt und ich hatte 3 Wochen später immer noch wirklich richtig Schlafstörungen auch, also so, ja, ich war müde, aber ich konnte vielleicht 3 Stunden schlafen am Stück und dann war ich wach mitten in der Nacht, irgendwie 2 Stunden, aber so wach, dass du halt gar nicht mehr schlafen kannst. Das ist, was mich dann am Schluss zu einem Weltmeister gemacht hat, ist halt, ich fand's geil. Also ich fand's insofern geil, als dass ich mir bewiesen habe, wie weit ich mich pushen kann. Ja. Danach habe ich immer gedacht, das war nicht gut genug, weil ich das nie wieder hatte. Ja. Also
Du dir wirklich gesagt?
Ja. Also ich hatte, wenn ich heute nach einem Rennen irgendwie nicht irgendwie halt, weiß ich nicht, wenn da nichts irgendwie ist, wo darauf hindeutet, dass du es übertrieben hast, also wenn du nicht irgendwie Blut pinkelst oder irgendwie so eine posttraumatische Stressstörung hast oder weiß ich nicht, wenn nicht irgendwas kaputt gegangen ist, dann war es nicht weit genug. Und ja,
Aber wenn ich da kurz einhaken darf, ich meine, das ist ja, du hast gesagt, Papa Psychologe. Hast du das mit ihm auch häufiger besprochen oder hast du das auch mit anderen Psychologen mal besprochen? Weil ich meine, das ist ja schon ein Problem tatsächlich.
Ja, also ich habe das mit ihm besprochen und es ist letztendlich auch das eingetreten, was er genau so prognostiziert hat. Er hat gesagt, wahrscheinlich ist es so, dass da ab jetzt ein gewisses Limit da ist, wo dir nicht mehr erlaubt ist, zu überschreiten. Ja. Mhm. Und das war auch genau so. Also ich bin danach nie wieder... Also der Körper weiß einfach instinktiv, dass das ein Bereich ist, der nicht gesund ist.
In den er nie wieder kommen sollte. Ich verspreche dir, unsere Zielgerade wird nicht so hart wie dieser erste Langdistanz. Wir biegen mal ein auf die Zielgerade.
Zielgerade.
So, es geht ums Schätzen. Ich stelle dir eine Frage und du darfst schätzen. Schätzt du richtig? Natürlich gibt es einen Schätzrahmen. Dann gibt es 6 Punkte. Liegst du falsch, gibt es natürlich keinen Punkt. Frage 1, es geht um Nährstoffe. Training mit einem vollen Magen ist für die meisten Menschen nicht nur unangenehm, sondern auch leistungsmindernd. Frage, wie lange vor einem Training oder einem Wettkampf sollte die letzte vollständige Mahlzeit aufgenommen werden, um eine optimale sportliche Leistung nicht zu gefährden?
Vollständig ist dabei das richtige und wichtige Stichwort. Also bei mir war das tatsächlich immer ziemlich genau 3,5 Stunden. Das war für mich so der optimale Fall. Ich glaube, man muss noch ein bisschen separieren, was halt die sportliche Leistung ist. Ja? Also bei einer Langdistanz, finde ich, kann es nicht unbedingt schaden, wenn du noch ein bisschen was einfach im Magen hast beim Start. Also deswegen habe ich zum Beispiel oft eben dann auch noch einen Riegel gegessen, zum Beispiel 40 Minuten vorher und dann nochmal so einen richtigen Zuckerpush quasi 10 Minuten vorher. Ja? Also 2-3 Gels sogar noch, weil du hast dann so einen Instant Release. Ja? Also du startest, das Rennen geht los und du hast quasi noch was im Magen und der Körper fängt an, Zucker zu verbrennen, Glykogen zu verbrauchen und gleichzeitig kommt quasi Neues nach. Ja? Das Problem ist natürlich, auch da vielleicht nochmal die Analogie zum Auto, wenn der Tank voll ist, dann ist der Tank voll. Mhm. Da kannst du, wenn du weiter tankst, dann läuft der Tank halt über, aber da geht nichts mehr rein. Mhm. Und deswegen ist es auch so dieses Carbo-Loading vorm Rennen, da muss man immer so ein bisschen mit Augenmaß vorgehen. Also mehr ist nicht besser. Meine Antwort, 3,5 Stunden. Und je intensiver es ist, desto weiter würde ich tatsächlich Abstand halten und dann vielleicht eher nochmal so ein bisschen kleinere Zwischenmahlzeiten, sag ich mal, nehmen. Ja. Und natürlich auch ganz wichtig, während wir sonst immer sagen, so komplex und vielseitig wie möglich von der Ernährung, sollte die letzte Mahlzeit eigentlich so einfach wie irgend möglich sein. Also wenig Ballaststoffe, kein Fett oder wenig Fett, sag ich mal. Möglichst viele Kohlenhydrate, natürlich auch gern komplexe Kohlenhydrate, also Fructose, Glucose, Mischung ist auf jeden Fall gut. Und wir brauchen dann natürlich auch noch, um das aufzunehmen, wieder Natrium, Kalium. Das sind so die wichtigsten Sachen. Also bei mir war es dann meistens so, dass ich tatsächlich irgendwie Toastbrot mit Banane und so Zuckerrübensirup oder sowas gegessen habe. Das also ist halt relativ ballaststoffarm, was ein bisschen Ballaststoffe von der Banane, aber halt eben auch Kalium, verschiedene Arten von Zucker, ja.
Ja, wir brauchen ein schwierigeres Quiz, ja, weil es ist überraschenderweise richtig, ja.
Boom! 6 Punkte.
Ja, es sind circa 3 Stunden, aber es ist richtig, überraschend, dass du da auch wieder richtig lagst. Und du machst mich natürlich auch arbeitslos, weil ich muss keine Erklärung mehr liefern, weil du die immer schon perfekt mitlieferst. Ist aber nicht schlimm. Alles gut.
Gut.
Ist nicht schlimm. Letzte Frage.
So, endlich jetzt kann ich mal dieses ganze unnütze Wissen, was ich angehäuft habe, über 20 Jahre loswerden. Das muss ja auch mal raus.
Ja, und es macht dir Spaß. Man merkt dir das an. Du hast Spaß dabei und ich finde das sehr, sehr schön. Letzte Frage schon. Leider, letzte Frage schon. Es geht um Kohlenhydrate. Besonders bei Ausdauersportlern und Sportlerinnen sind die Kohlenhydratspeicher im Körper entscheidend für die sportlichen Leistungen. Wenn man während des Trainings Kohlenhydrate zu sich nimmt, kann man diesen wichtigen Faktor ausgleichen. So, Frage. Wie viele Gramm Kohlenhydrate sollten von durchschnittlichen Sportlern und Sportlerinnen, und wir reden von durchschnittlichen Sportlern und Sportlerinnen, pro Stunde intensiver Belastung zugeführt werden, um die sportliche Leistung bestmöglich zu unterstützen?
Kann ich da auch noch mal ein bisschen ausholen?
Ja, du darfst also gerne ausholen, immer.
in den letzten Jahren ist es ja wirklich krass, wie das explodiert ist, überhaupt das Thema. Also total lustig finde ich immer fand ich die Entwicklung beim Radfahren, ja. Da hatte ich schon immer das Gefühl, Triathleten waren da schon ein kleines bisschen vorne dran, so was die ganze Thematik anging. Weil ich hab Tour de France geschaut, schon immer, und alle möglichen Radrennen. Und ich habe mir immer gedacht, ich müsste eigentlich ständig sehen, dass die essen. Die müssten doch eigentlich viel mehr essen. Und das habe ich immer selten gesehen. Und inzwischen sehe ich es viel häufiger, dass halt irgendwo ein Gel halt da ist und so weiter. Natürlich kannst du ja auch aus der Trinkflasche Kohlenhydrate ziehen. Naja, aber auf jeden Fall hört man dann aber dann irgendwann so Werte wie ja 180 Gramm pro Stunde und so. Und da muss ich schon sagen, da bin ich mir nicht so sicher, ob das funktioniert. Weil vielleicht auch da nochmal die Analogie zum Auto. Ja, du hast da einen Tankstutzen.
Das Auto, es kommt immer wieder.
Ja,
ne? Aber es macht ja Sinn.
Ja, es ist schön bildlich zu erklären. Also ich kann es mir zumindest mal gut vorstellen. Vielleicht muss ich mir noch ein paar andere Bilder überlegen. Aber wir haben den Tankstutzen, ja, und da passt halt der Tankrüssel rein. Mhm. Und dann drückst du auf Gas und dann kommt der Sprit in deinen Tank rein. Und da geht halt so viel rein, wie halt
Platz ist.
Der Stutzen breit ist, ja, oder Durchmesser hat. Und wenn du jetzt mit so einem Formel-1-Stutzen kommst, ja, und du hältst den da halt drauf und drückst dann auf Tanken, da kommt dann auch viel rein, aber es geht auch viel daneben, um es mal so zu sagen. Und das Gleiche gilt eben auch während dem Rennen. Also wenn du halt glaubst, wenn du da 170, 180 Gramm rein bekommst in deinen Magen, das heißt noch lange nicht, dass dann 180 Gramm irgendwo ankommen, ja, sondern die kommen dann vielleicht in deinem Rennanzug an. Und das willst du echt absolut nicht haben. Also deswegen, ich würde immer noch sagen, so der Goldstandard 90 Gramm pro Stunde, das funktioniert, wenn du trainiert bist, ja. Also ich würde am Anfang da eher vielleicht sogar ein bisschen konservativer sein und mal sagen so, okay, mal von unten rantasten und lieber das, was ihr aufnehmt, auch dann tatsächlich resorbieren und nicht nur quasi schlucken, weil vom Schlucken ist es halt noch nicht angekommen. Genau, 90 Gramm würde ich immer noch sagen, ist so der Goldstandard, der auch gut erreichbar ist für viele Amateure.
Hören wir rein, Philipp Rauscher.
Die richtige Lösung lautet 60 bis 90 Gramm. Die Menge an Kohlenhydraten, die während der Belastung zugeführt werden sollte, hängt natürlich auch immer von der Belastung selbst ab. Für Ausdauersportler, deren Training oder Wettkampf über 2 bis 3 Stunden andauert, empfiehlt sich eine Zufuhr von 60 bis 90 Gramm pro Stunde. In Ausnahmefällen sogar bis zu 120 Gramm pro Stunde. Hier muss jedoch die Zusammensetzung der Kohlenhydrate unbedingt beachtet werden und die Sportlerin oder der Sportler sollte diese hohen Zufuhrmengen bereits im Training getestet haben.
6 Punkte.
Ja, wenig überraschend war diese Antwort natürlich auch wieder richtig. Du hast das natürlich auch wieder perfekt erklärt. Es wäre mal interessant zu wissen, was glaubst du denn, wie viele von diesen Gels hast du in deinem Leben zu dir genommen?
Ja, ein paar zu viele, wird mein Zahnarzt wahrscheinlich sagen.
Stimmt die Geschichte eigentlich? Also du bist jetzt schon ewig Powerbar-Athlet. Du hast dich damals zusammen mit deiner Frau beworben.
Ja.
Aber sie hat es bekommen und du nicht, ne? Du wurdest abgelehnt von Powerbar am Anfang.
Genau,
ist das richtig?
Ja, das ist absolut korrekt. Also es gab damals dieses Team Elite, hieß das. Ja. Und meine Frau, die war relativ gute Läuferin oder sehr gute Läuferin, ist Hindernis gelaufen, 3000 Meter und 10 Kilometer Halbmarathon. Und ja, ich habe dann für sie öfters auch Tempo gemacht und so weiter. Und ja, wir haben das halt irgendwo gelesen halt im Internet und ich habe mich da gleich drauf beworben und habe dann ihr gesagt, du bewerb dich doch auch, ja. Ja, genau, also sie hat da, glaube ich, den besseren Match gehabt. War vielleicht ein bisschen attraktiver zu fördern. Ja, auf jeden Fall habe ich dann bei ihr fleißig mitgegessen.
Hast du geschnorrt, oder? Ja, klar, hätte ich genauso gemacht.
Ja, das Budget haben wir auf jeden Fall ausgenutzt. Ja, genau.
Ja, aber ihr habt in eurem Leben wahrscheinlich schon sehr viele dieser Riegel, dieser Gels etc. Ja, konsumiert.
Vor allen Dingen das Natural Protein Berry.
Ja.
Das war jetzt so, also meine Frau stillt immer noch und auch während der Schwangerschaft, die liegen immer am Bett und überall als Reserve. Das ist schon immer ganz gut, ja.
Ja, Das tut gut. Du musst nicht durchschnaufen, weil ich glaube, es war gar nicht so wahnsinnig anstrengend für dich. Trotzdem machen wir einen Cooldown. Das ist wichtig.
Cooldown.
Ja, ich brauche dich auch gar nicht fragen, wie zufrieden warst du mit dir, weil du hast tatsächlich natürlich direkt den Highscore geknackt. 24 Punkte. You win. Als erster Gast. Ja, was soll denn nach dir noch kommen?
Ist die Highscore ja noch möglich. Ja? Mal schauen.
Ja, also alle ZuhörerInnen freuen sich jetzt natürlich, weil es gibt einen Powerbar-Gutschein über 24%. Das ist schon mal, alle bei Powerbar weinen jetzt gerade wahrscheinlich im Hintergrund. Sagen danke, Sebi.
Wird mir abgezogen.
Wird dir abgezogen, musst du bei der Frau wieder schnorren dann. Und natürlich gehen diese Punkte auch in den Sammeltopf, weil am Ende wird Powerbar da auch nochmal eine schöne Summe spenden. Also ich kann sagen, vielen Dank fürs Mitmachen. Es war sehr interessant tatsächlich. Also es war, ich habe immer spaßhalber gesagt, eine kleine Vorlesung, aber es war wirklich genau das, was ich von diesem Podcast auch möchte, weil ich habe wirklich etwas gelernt. Und ich glaube, jeder, der zugehört hat, hat auch was gelernt.
Ja, das würde mich freuen, wenn es den Zuhörern auch so ging und nicht das Gefühl vermittelt würde, oh Gott.
Nein, es gibt viele Analogien, die man vom Auto auf Sporternährung machen kann, habe ich gelernt. Also wirklich vielen, vielen Dank. 30 Jahre, hast du vorhin gesagt, war diese illustre, lange Karriere, die du hattest. Auf was bist du am stolzesten, wenn du zurückblickst?
Die schwerste Frage zum Schluss.
Immer.
Ich glaube tatsächlich mein Abgang. Mhm. Also das letzte Jahr, wobei das natürlich viel davon hat, was ich nicht in der eigenen Hand hatte oder was ich nicht beeinflussen konnte, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich stolz bin, dass ich halt eigen, selbstbestimmt irgendwie das Ende gestalten konnte. Und das halt nicht jedem vergönnt und auch nicht jeder schafft das irgendwie gleich gut. Und zumindest mal Stand jetzt, ja, bin ich mit mir da halt absolut im Reinen. Und ich glaube, das ist halt, das ist eigentlich am Schluss das Wichtigste, das Ganze zu verlassen und mit sich da im Reinen zu sein, ja.
Du bist nicht der Einzige, der diese große Bühne jetzt dieses Jahr verlassen hat oder vergangenes Jahr verlassen hat, Jan Frodeno hat sie auch verlassen. Zwei absolute Gesichter dieses Sports, zwei unfassbare Weltstars dieses Sports. Traust du es jemandem zu, in diese Fußstapfen zu treten? Und wenn ja, wem? Ich meine, ihr habt euch Duelle geliefert auf diesem Niveau. Glaubst du, dass es sowas nochmal geben kann?
Ja, absolut. Also ich glaube, es wär doof zu sagen, dass sowas nicht mehr geben kann. Mhm. Also ich glaube, Triathlon ist immer noch eine sehr junge Sportart und wir haben das Jahrhunderttalent noch nicht gesehen. Also das wird es auf jeden Fall nochmal geben. Ich glaube, aktuell, gerade wenn man Christian Blumenfeld anschaut, zwei der wichtigen, sag ich mal, Benchmarks, die Jan gesetzt hat, eben Olympiasieg und Sieg über die Langdistanz-Weltmeisterschaft, das hat er schon. Mhm. Meiner Meinung nach in der GOAT-Diskussion ist Jan da noch ganz, ganz klar noch ein ganzes Stück weit vorne. Und ich glaube, einen wichtigen Aspekt, was die Karriere vor allen Dingen von Jan, aber auch von mir angeht, ist einfach die Länge. Das glaube ich, dass es das kaum noch geben wird oder zumindest mal nur noch ganz selten. Also, dass jemand wirklich tatsächlich über fast zwei Dekaden irgendwie in dem Sport ganz vorne mit dabei ist, glaube ich, wird zunehmend unwahrscheinlicher.
Und du wirst jetzt, um nochmal kurz in die Zukunft zu schauen, du wirst jetzt Hyrox-Weltmeister, ne? Das ist dein neues Ziel. Warum ausgerechnet Hyrox?
Ja, also zuerst mal ist es ja so, ich werde in diesem Jahr vor allen Dingen noch ein paar Gravel-Rennen fahren. Das war von Anfang an der Plan. Und ganz ursprünglich war es eigentlich so, dass ich mit sowas eigentlich schon abgeschlossen hatte, weil ich einfach so Probleme hatte mit der Achillessehne und so weiter, dass ich Ende 2022 gedacht habe, das letzte Jahr, das wird brutal hart und wahrscheinlich musst du dir irgendwie Mitte des Jahres den goldenen Kortisonschuss in die Achillessehne setzen lassen, dass es nochmal irgendwie gut geht. Und ja, also knock on wood.
Ich mach mit.
Ist eigentlich relativ gut. Und ja, dann war so eher die Idee, okay, was kannst du denn machen, um einfach so den Limiter mal wieder ein bisschen nach oben aufzubohren, ja, weil gerade in meinem letzten Jahr, ich habe halt so diese Wehwohl-Pace, die kann ich halt relativ gut, also einfach einen ganzen Tag quasi 300 Watt fahren, das funktioniert irgendwie, Aber für so die Gravel-Rennen, da musst du halt auch mal 5 Minuten, du musst halt mit dem Feld mitfahren können. Und wenn da halt eine kleine Welle im Weg ist, dann musst du da halt mitfahren können. Und das hätte ich einfach auch nicht mehr gekonnt. Das ist auch jetzt immer noch, würde ich sagen, sicher die Schwierigkeit. Ja, und da war es dann erst so, dass ich eigentlich Crossrennen fahren wollte, war aber relativ aufwendig und dann immer das vollgematschte Rad da wieder einzuladen und so weiter. Und ich habe dann einfach erstmal so nur so als Ausgleich da in meinem Homegym halt so ein bisschen rumgepumpt und es hat eigentlich richtig gebockt. Und ja, dann hat tatsächlich René.
René Dunkel, hallo.
Genau, nochmal, ja. Der war ja auch in Cozumel dabei, ja. Da bei meinem letzten Rennen. Und der hat sich da auch schon so ein bisschen vorbereitet, hat da ein High Rocks Double gemacht. Und ich habe irgendwie so gedacht, so wow, irgendwie so. Also ein bisschen Bock hätte ich da schon eigentlich geil, schon, ne? Schon drauf, ja. Und dann habe ich es mir ein bisschen genauer angeguckt. Und ich muss sagen, für mich hatte das erst so die leichte Einfärbung von so CrossFit und halt relativ viel Kraft. Und es ist aber halt echt sehr ausgeglichen. Und jetzt schon das Training, muss ich sagen, war echt richtig gut. Ich fühle mich auch einfach nicht nur fit, sondern auch wirklich gesund. Also gerade zum Beispiel im Rücken. Ich hatte sonst in der Offseason echt immer brutal Rückenschmerzen auch. Davon ist gar nichts da. Und ja, jetzt habe ich mal so einen Test gemacht und mal schauen, wo es mir noch hinführt. Also im Moment ist einfach geil, es macht mir Spaß, es ist was Neues und ich steige natürlich auf einem verhältnismäßig hohen Level auch schon ein, aber es gibt halt noch so viel zu verbessern, alles Mögliche und ja, schon ein bisschen neue Liebe. Daheim, glaube ich, ist so ein bisschen die Angst, dass ich jetzt schon das nächste Hobby direkt wieder zum Beruf mache.
Die Hände im Kopf zusammen.
Ja, ich bin da relativ schnell angefixt von so Sachen und ja, ich glaube, Weltmeister wird eher schwierig werden, aber ich habe auf jeden Fall Bock, mal zu testen, was mein Limit ist und ja.
Es hat sehr viel Spaß gemacht, deine Triathlon-Karriere zu verfolgen. Wir werden auch deine Hyrox-Karriere sehr, sehr gerne verfolgen. Und ich sag nochmal vielen, vielen Dank für diesen Besuch hier bei uns. Du hast alle Rekorde hier schon geknackt, ja? Also man kann nicht mehr erreichen. Wir haben alle sehr, sehr viel gelernt und mir bleibt noch zu sagen, falls ihr selbst mal Ideen für Quizfragen rund um das Thema Sporternährung habt oder Feedback für uns, ist ja die erste Folge, dann schreibt uns gerne oder hinterlasst einen Kommentar unter unserem Post auf Instagram. Den Link dazu, den findet ihr bei uns in den Shownotes. Und wenn euch Powerbrains gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast bewertet und natürlich auch abonniert. Das war's. Die erste Folge mit Sebi, die war sehr, sehr schön und mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.